Am 12. März 1930 beschließt ein Mann, zum Meer zu laufen. Sein Land wird seit vielen Jahren von den Engländern unterdrückt und ausgebeutet. Und neuerdings wird eine Salzsteuer erhoben, die besagt, dass für jede Prise Salz, die verbraucht wird, Extrasteuern bezahlt werden sollen. Der Mann kann die Ungerechtigkeit in seinem Land nicht mehr ertragen und ruft in seinem Land dazu auf, den Engländern nicht mehr zu gehorchen und die Gesetze nicht mehr zu befolgen. Gemeinsam mit vielen anderen Menschen nimmt er den langen und beschwerlichen Weg auf sich, um aus dem Salzwasser eigenes Salz herzustellen. So protestieren sie gegen die teure Salzsteuer der Briten. Am 1. Dezember 1955 macht sich die 42-jährige Näherin in Montgomery auf ihren Nachhauseweg. Dafür nimmt sie wie üblich den öffentlichen Bus. Sie ist müde. Die anstrengende körperliche Arbeit steckt noch in ihren Knochen und sie freut sich, bald zu Hause zu sein. Als sie einen freien Sitzplatz im Bus entdeckt, lässt sie sich seufzend nieder. Sie schließt für einen kurzen Moment die Augen, doch wird von einer lauten, aggressiven Stimme aus dem Sekundenschlaf gerissen. Der Busfahrer schreit sie an, sie habe aufzustehen, da dieser Platz für weiße Fahrgäste reserviert ist. Die Frau zögert. Für eine Sekunde zieht sie es in Erwägung, aufzustehen und den Platz freizumachen, um keinen großen Konflikt anzuzetteln. Doch dann entscheidet sie sich dagegen. Sie weigert sich und bleibt sitzen. Am 20. August 2018 verlässt die 15-jährige Schülerin wie immer pünktlich morgens ihr Haus. Doch heute schlägt sie einen anderen Weg ein als den üblichen. Anstatt wie gewohnt an der Kreuzung rechts zu ihrer Schule abzubiegen, nimmt sie die linke Straße. Sie wird heute ihren Schulunterricht ausfallen lassen. Sie hat Wichtigeres zu tun. Kurz darauf kommt sie am schwedischen Parlament an. Ausgerüstet mit einem Schild, auf dem Skolstreik vor Klimatit steht sie vor dem großen Gebäude und protestiert damit gegen die Klimakrise. Mahatma Gandhi kämpfte mit einer gewaltfreien Strategie für Frieden und Unabhängigkeit in Indien, die 1947 Wirklichkeit wurde. Rosa Parks war die Auslöserin eines langen, meist friedlichen und erfolgreichen Kampfes gegen Rassendiskriminierung. Greta Thunberg setzte mit ihrem Schulstreik eine weltweite Bewegung in Gang, die in den letzten Jahren so viel Aufmerksamkeit auf die Klimakrise gelenkt hat wie keine andere. Wir alle kennen Mahatma Gandhi, Rosa Parks und Greta Thunberg. Und das sind die ersten Namen, die mir Google ausspuckt, wenn ich das Stichwort ziviler Ungehorsam in die Suchleiste eingebe. Was ist ziviler Ungehorsam? Das ist Henry David Thoreau, ein amerikanischer Schriftsteller und Philosoph. Und der hatte Mitte des 19. Jahrhunderts zuallererst den Begriff zivilen Ungehorsam benutzt und definiert ihn wie folgend. Wenn das Gesetz so beschaffen ist, dass es notwendigerweise aus dir den Arm des Unrechts an einem anderen macht, dann sage ich, brich das Gesetz. Mach dein Leben zu einem Gegengewicht, um die Maschine aufzuhalten. Rosa Parks ist auf dem Sitzplatz für weiße Menschen sitzen geblieben. Gandhi hat sich sein eigenes Salz hergestellt, um die Engländer zu überlisten. Und Greta Thunberg hat die Schule geschwänzt, um streiken zu gehen. Sie haben vorgegebene Gesetze und Regeln gebrochen, um für Gerechtigkeit einzustehen. Das sind drei Beispiele von zivilen Ungehorsam, doch es gibt noch so unendlich viele mehr. Und gar nicht wenige davon stehen in der Bibel. Und Überraschung, auch heute geht es um zivilen Ungehorsam an unserer Bibelstelle. Der Bibeltext steht in Exodus 1, 15 bis 22 und ich lese aus der Lutherbibel von 2017. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die andere Pua. Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt helft, dann seht auf das Geschlecht. Wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen, warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst? Die Hebammen antworteten dem Pharao, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Darum tat Gott den Hebammen Gutes. Und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, gab er auch ihnen Nachkommen. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach: Alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Wir befinden uns direkt am Anfang vom Exodus und schließen damit direkt an Genesis an. Genesis endete damit, dass Abrahams Enkel Jakob seine große Familie nach Ägypten gebracht hat. Jakobs elfter Sohn Josef war als stellvertretender Herrscher über Ägypten eingesetzt worden und hatte seine ganze Familie während einer Hungersnot gerettet. Daraufhin bot der Pharao von Ägypten der ganzen Familie an, im sicheren Ägypten bleiben zu können. Genesis endet mit dem Tod von Josef und Exodus beginnt ungefähr 400 Jahre später. In diesen 400 Jahren war das Volk Israel sehr fruchtbar. Wir lesen in Exodus 1,7, dass sie sich vermehrt haben und dass das Land voll von ihnen war. Das erinnert sehr an den Segen, den Gott allen Menschen im Garten Eden gegeben hat. In Genesis 1,28 lesen wir davon, dass Gott sie segnete und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Und genau das ist passiert in Ägypten. Und es erinnert uns an die Geschichte der Bibel bis hierher. Die Menschen hatten Gottes Segen durch Sünde und Rebellion zerspielt und so erwählte Gott Abrahams Familie, um durch sie hindurch den Segen für die ganze Welt wiederherzustellen. Aber der neue Pharao sieht Israel nicht als Segen. Er denkt sogar, dass diese wachsende Gruppe von israelischen Immigranten seine Macht gefährdet. Und genauso wie in Genesis rebelliert die Menschheit gegen Gottes Segen. Hier ist es der Pharao, der versucht, die Quelle von Gottes Segen zu zerstören, nämlich die Israeliten. Er versklavt die Israeliten zuerst brutal durch Zwangsarbeit. Doch als er bemerkt, dass sich das Volk weiterhin vermehrt, intensiviert er seine Unterdrückungsversuche. Im nächsten Schritt fordert er die Hebammen auf, alle neugeborenen hebräischen Jungen zu töten. Als auch das nicht funktioniert, verlangt er, dass alle Jungs in den Nil geworfen werden. Er will mit aller Macht das Wachstum der Israeliten verhindern. Das Königreich des Pharaos verkörpert hier die menschliche Rebellion gegen Gott. Er widersetzt sich den Versprechungen Gottes. Auffällig ist hierbei auch, dass der Name des Pharaos überhaupt nicht bekannt wird. Es geht nicht um ihn als Einzelperson, sondern es geht um seine Verkörperung von einer feindlichen Macht, die Versprechungen Gottes missachtet. Und wenn wir nochmal einen genaueren Blick auf diese Erzählung werfen, dann entdecken wir echt viele ironische Elemente in dieser Geschichte. Es fängt damit an, dass der Pharao, das ist der König von Ägypten und damit der mächtigste Mann des Landes, zu zwei Hebammen geht und mit ihnen persönlich spricht. Allein das wirkt schon sehr ironisch, dass der große Herrscher sich auf ein Gespräch auf Augenhöhe mit zwei Frauen einlässt. Der Pharao wirkt dadurch nicht mehr ganz so machtvoll und es scheint so, als gäbe es irgendwie gar keinen Machtunterschied zwischen diesen beiden Parteien. Der Pharao geht ausgerechnet zu zwei Hebammen, dessen Jobbeschreibung es ist, dass sie Babys und die Gebärenden schützen und das Leben fördern und verlangt von ihnen, Kindermord zu begehen. Es wirkt irgendwie ein bisschen unüberlegt und so, ah ja, ich mache jetzt mal schnell einen Plan und damit auch ein bisschen ironisch in diesem Kontext. Auch sein nächster Auftrag, alle Jungs in den Nil zu werfen, wirkt sehr ironisch, wenn wir dann ein bisschen weiterlesen in der Geschichte. Abgesehen davon, dass nur einige Verse weiter seine eigene Tochter einen Sohn aus dem Nil rettet, kann man sich auch im weiteren Verlauf die Frage stellen, wer denn eigentlich Herrscher über das Wasser ist. In Exodus 7, Vers 20 verwandelt Gott als erste Plage das Wasser des Nils in Blut. Und in Exodus 14 stirbt der Pharao selbst, indem er im Meer ertrinkt. Somit wird auch hier die Macht des Pharaos als unbedeutend dargestellt. Und dann gibt es noch einen parallelen Aufbau zu Exodus 1, 8 bis 9. Dort befiehlt der Pharao nämlich seinem Volk, dass sie die Israeliten mit einer List niederdrücken wollen, nämlich mit der Sklavenarbeit. Und weil das nicht funktioniert, geht er dann zu den Hebammen und wieder gibt er denselben Auftrag, damit der Wachstum anhalten soll. Doch dieses Mal wird der Pharao selbst überlistet durch die Hebammen. Und zuletzt befiehlt er, dass alle Jungen getötet werden. Und dabei finden wir in dieser Geschichte heraus, dass gar nicht die Jungen unbedingt das Gefährliche sind, sondern es sind zwei Frauen, die sich ihm widersetzen und die eigentliche Gefahr für ihn widerspiegeln. Lasst uns da mal kurz ansetzen und einen kleinen Blick auf die Frauen werfen. Wir wissen, dass sie Schifra und Pua heißen und im Gegensatz zum Pharao bekommen sie einen Namen. Übersetzt bedeutet Schifra Schönheit und Pua bedeutet Glanz. Und der Begriff Hebammen wird in diesen 7 Versen 7-mal erwähnt. Das heißt, es ist ziemlich eindeutig klar, dass die beiden die Hauptpersonen in dieser Geschichte darstellen und nicht der mächtige Pharao. Insgesamt ist zu erwähnen, dass Frauen eine Schlüsselrolle im Exodus spielen. Das Buch Exodus beginnt zwar mit einer patriarchalen Liste, bei der nur Männer erwähnt werden, aber die Hoffnung der Israeliten beginnt mit der Erzählung über das Leben zweier hebräischer Frauen. Und direkt nach unserer Bibelstelle geht es weiter mit einer mutigen Frau, die ihren Sohn in ein Schilfschiffchen in den Nil legte. Und dieser Sohn wird von einer Frau eingesammelt, der Tochter des Pharaos. Es sind Geschichten von Frauen, die sich weigern, erfahrene Unterdrückung zu unterstützen und ermöglichen mit ihren Taten die Anfänge der israelischen Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens. Frauen spielen eine entscheidende Rolle in der Zukunft Israels. Und diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, das ist das allererste Mal, dass in der Bibel von zivilen Ungehorsam berichtet wird. Die Frauen halten sich nicht an die vorgegebenen Regeln des Pharaos. Sie entscheiden sich dafür, zu Gott und sich gegen den Pharao zu stellen. Aber was bewegt die Frauen zu dieser Entscheidung? Das Gute ist, dass wir für die Antwort auf diese Frage nicht weit suchen müssen, denn sie steht ziemlich eindeutig in der Bibel. In Vers 17 steht: Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Die Hebammen handeln aus Gottesfurcht. Ich finde, Gottesfurcht ist ein ziemlich großes Wort. Und leider hat ja irgendwie das Wort Furcht so eine negative Konnotation in unserem deutschen Sprachgebrauch. Und irgendwie, wenn ich das Wort benutze, ist es bei mir immer so ein Gefühl von irgendwie Druck und Gesetzlichkeit und Angst und irgendwie, wie soll ich denn Gott fürchten? Aber ich habe mich mal ein bisschen auf die Suche gemacht, was bedeutet Gottesfurcht in der Bibel? Und ein bisschen im Alten Testament rumgestöbert und dabei habe ich richtig coole Punkte zu Gottesfurcht gefunden. Und ich habe sie mit 3 übergeordneten Stichpunkten zusammengefasst. Gottesfurcht bedeutet Gottes Verehrung, Gottesfurcht bedeutet Weisheit und Gottesfurcht bedeutet Handeln. Fangen wir an mit Gottes Verehrung. In Josua 24, 14, es kommen jetzt sehr viele Bibelverse übrigens, steht: So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms und in Ägypten und dient dem Herrn. Und in Exodus 14, 31 lesen wir: So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Gottesfurcht beginnt damit, dass Gott überhaupt als Gott anerkannt wird. Es beginnt mit der Erkenntnis, dass es einen Gott gibt und der Mensch abhängig von ihm ist. Gottesfurcht entsteht durch den Glauben an Gott. Und wenn wir Gott fürchten, dann fürchten wir nur ihn. Hier geht es auch um ein exklusives Götterbild, gerade im Josua 24. Gott wünscht sich, dass wir ihn verehren und sonst niemanden. Das Volk Israel hat das mächtige Eingreifen Gottes erlebt und daraus entsteht eine Gottesfurcht. Sie sind ergriffen von der Macht und der Souveränität Gottes. Sie sind begeistert von diesem Gott und fürchten ihn deshalb. Wenn ich die Macht Gottes in meinem eigenen Leben erfahre, dann bin ich begeistert davon und will nur ihn anbeten. Wann war das letzte Mal, dass du so richtig ergriffen warst von der Macht Gottes? Und was hat das bei dir ausgelöst? Ich bin immer wieder ergriffen von der Macht Gottes, wenn ich Gewitter erlebe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde die so überwältigend und so mächtig und so riesig und so wunderschön gleichzeitig. Und irgendwie löst das in mir ein Gefühl von, oh je, ich bin so klein und Gott ist so groß aus. Aber es endet nicht in der Angst, sondern es endet in der Anbetung, in einer Haltung von, wow, ich bin überwältigt und ich fürchte Gott, aber auf eine positive Art und Weise. Gottesfurcht ist Gottes Verehrung. Gottesfurcht ist Weisheit. In der Weisheitsliteratur lesen wir unfassbar viel von Gottesfurcht. In Sprüche 1,7 steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Sprüche 3,7, dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte des Herrn und weiche vom Bösen. Und in Hiob 28,28, siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und meiden das Böse, das ist Einsicht. Gottes Furcht ist Weisheit. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Wenn wir Gott fürchten, dann fangen wir an, mehr und mehr zu verstehen, welche Taten weise sind und welche nicht. In unserer Bibelstelle scheint es so, als wüssten die beiden Hebammen ohne langes Zögern, was Gott sich wünscht und was er verabscheut. Da sie mit ihm unterwegs sind, scheint es für sie ein leichtes festzustellen, dass am Auftrag des Pharaos irgendwas faul ist. Sie erkennen den Auftrag Gottes in Genesis, dass die Menschen fruchtbar sein und sich vermehren sollen. Und damit weigern sie sich, den Auftrag des Pharaos auszufüllen, da dieser Auftrag die Erfüllung des Schöpfungsauftrags Gottes behindert. Ausgerechnet diese beiden Frauen, die doch eigentlich die Aufgabe des Schützens und des Lebensförderns haben, sollen Kindermord begehen. Der Pharao zielt es mit diesem Auftrag auf die vulnerable Gruppe der neugeborenen Kinder ab, die keine Chance haben, sich selbst zu verteidigen. Das ist absolut barbarisch und löst bei den Leserinnen und Lesern absolut zu Recht die Reaktion des Ekels und des Abscheus aus. Und somit müssen auch die Frauen nicht lange darüber nachdenken, um zu verstehen, dass das menschliche Leben heilig ist und dass sie wissen, dass sie mit ihrem Handeln gegen den Willen Gottes sich dagegen stellen würden, wenn sie Mittäterin von Kindermord wären. Durch das Wandeln mit Gott, durch die Gottesfurcht, können die Frauen schnell zwischen Gut und Böse unterscheiden und sich auf die Seite des Lebens stellen und das Böse meiden. Es gibt unfassbar viele Unklarheiten und Komplexitäten in unserer Welt, die es schwer machen, für uns immer in jeder Situation alle Möglichkeiten zu überblicken und super sicher zu handeln. Und dennoch gibt es Situationen, in denen ich mir ziemlich sicher bin, dass wir schnell merken, dass da bestimmte Aufträge oder Umstände ein sehr schlechtes Bauchgefühl bei uns auslösen. Momente, in denen wir sehen, dass gerade gegen das Leben, gegen die Schöpfung oder gegen den Plan Gottes gehandelt wird. Bei mir sind das Momente, wenn ich Tiere in Massentierhaltung sehe oder Tierversuche mitbekomme, nur für den Nutzen des Menschen. Oder wenn Ländergrenzen geschlossen werden und damit Menschen auf der Flucht leiden bzw. im Extremfall sogar sterben. Wenn Frauen für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen. Oder wenn Kinderarbeit und Sklavenhandel weiterhin akzeptiert wird. Es gibt noch so viel mehr Situationen, und wahrscheinlich könntet ihr noch tausende Missstände aufzählen, bei denen wir uns eigentlich ziemlich sicher sind, dass Gott das so nicht gutheißen würde. Gottesfurcht macht uns sensibel für diese Missstände. Umso gottesfürchtiger wir unterwegs sind, desto näher sind wir am Herzschlag Gottes und verstehen, was er sich für diese Welt wünscht. Gottesfurcht ist Weisheit. Doch Gottesfurcht bleibt nicht beim Weisesein stehen, sondern Gottesfurcht ist Handeln. In Deuteronomium 10,12 steht, nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, noch von dir, als dass du den Herrn, dein Gott, fürchtest, dass du in all seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, Dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass du die Gebote des Herrn hältst und seine Rechte, die ich dir heute gebiete, auf, dass sie es wohlgehe. Und in 13,5, Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr folgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. In 1. Samuel 12,14 werdet ihr nun den Herrn fürchten und ihm dienen und seiner Stimme horchen und dem Mund des Herrn nicht ungehorsam sein. So werdet ihr und euer König, der über euch herrscht, dem Herrn, eurem Gott, folgen. Und zuletzt in Sprüche 14,2. Wer den Herrn fürchtet, der wandelt auf rechter Bahn. Wer ihn aber verachtet, der geht auf Abwegen. Gottes Furcht ist in all diesen Versen sehr eng verknüpft mit dem Halten der Gebote. Es geht darum, den Herrn zu dienen, seiner Stimme zu gehorchen und ihm gehorsam zu sein. Gottes Furcht zeigt sich durch einen rechten Lebenswandel des Menschen. Und dabei geht es nicht darum, die richtigen Dinge aus Schuldbewusstsein oder Angst zu tun. Gottes Furcht ist das Gegenteil von Angst. Das können wir so schön im Vergleich zwischen dem Pharao und den Hebammen sehen. Der Pharao, der hat richtig Schiss, der hat Angst. Er hat Angst davor, dass sich die Israeliten zu stark vermehren und damit den Ägyptern zahlenmäßig überlegen sind. Dann könnten sie einen Kampf anfangen und das Land verlassen. Und seine Angst macht ihn blind. Er schafft es nicht mehr, rationale Entscheidungen zu treffen. In der Darstellung seines Charakters wird er immer verzweifelter und lächerlicher dargestellt. Nachdem er das Volk Israel zu Sklaven macht, ordnet er Mord an Kindern an. Und in Vers 22 lesen wir von seinem Plan, dass alle Jungen in den Nil geworfen werden sollen. Wir erfahren nicht die Reaktion der Menschen oder die Auswirkungen auf das Volk. Dieser Vers steht da irgendwie so, um eigentlich nur zu zeigen, wie verzweifelt und irrational der Pharao handelt, aus purer Angst. Doch seine angstvollen Versuche resultieren immer im Gegenteil. Das Volk Israel wächst stetig. Dahingegen stehen die beiden Hebammen in einem ganz anderen Licht. Die beiden Frauen fürchten und verehren Gott. Sie sind dadurch sicher und sie wissen, dass der Mord an Kindern ein Vergehen in den Augen Gottes ist und können daraus nüchtern und mutig handeln. Gottesfurcht ist das Gegenteil von Angst. Bei der Gottesfurcht liegt das Handeln des Menschen im Mittelpunkt. Es geht um das richtige Tun, um das Halten der Gebote und um die rechte Lebensführung. Die Angst hingegen führt in eine passive Ohnmacht. Ihr habt bestimmt schon mal von der Freeze-, Flight- or Fight-Reaktion eines Menschen gehört, wenn wir irgendwie mit Gefahrensituationen konfrontiert sind. Und ohne da zu viel in die Neurologie abzutauchen, handelt es sich ganz einfach um eine Affekthandlung, die durch verschiedene körperliche Faktoren in Gefahrensituationen bei jedem Lebewesen ausgelöst werden. Und der Mensch neigt dazu, in Stresssituationen entweder mit einem Erstarren, mit einem Kampf oder mit Flucht zu reagieren. All drei Reaktionen können überlebenswichtig in Gefahrensituationen sein, führen jedoch dazu, dass unsere rationalen Teile im Gehirn komplett ausgeschaltet werden und wir nur noch aus dem Affekt handeln. In Exodus 20,20 lesen wir, Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu widmen, euch zu versuchen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. Ich finde den Vers richtig gut, weil er ganz klar zeigt, dass Furcht etwas anderes ist als Gottesfurcht. Das Volk soll sich nicht fürchten, aber sie sollen Gott fürchten. Und unser Handeln kann ein guter Indikator dafür sein, ob wir Angst vor Gott haben oder ob wir Gott fürchten. Wenn wir Angst vor Gott haben, dann endet das in einer angstvollen Ohnmacht, bei der wir uns nicht trauen zu handeln. Wir haben Angst vor möglichen Auswirkungen unseres Handelns und wir werden starr. Oder wir fangen an, gegen Gott zu kämpfen, so wie der Pharao es tut, weil wir irgendwie so sehr Angst vor Gott haben und ihm und seinen Wegen nicht vertrauen. Oder wir fliehen aus Angst vor Gott. Wir haben Angst vor ihm, seiner Macht und seinen Lebensplänen. Gottesfurcht hingegen handelt aus einer tiefen Gottesverehrung und aus Weisheit. Der zivile Ungehorsam der beiden Hebammen entsteht aus ihrer Gottesfurcht und ihrer Verpflichtung gegenüber Gott. In all dem ist super wichtig anzumerken, dass Christinnen und Christen dazu berufen sind, zivile Autoritäten zu respektieren. Und ich will nicht aufrufen, hier jetzt irgendeine Revolution zu starten. In Sprüche 24, 21 steht nochmal ganz klar, fürchte den Herrn und den König und menge dich nicht unter die Aufrührer. Aber ich glaube, es kann Situationen geben, in denen Christinnen und Christen den ethischen Anforderungen, die Gott an sie gestellt hat, Vorrang einräumen müssen. In dieser von unfassbar vielen ethischen Konflikten geprägten Welt sind wir aufgerufen, Friedensstifterinnen und Friedensstifter zu sein. Und in diesen Situationen kann der zivile Ungehorsam gegen moralisch unfassbar inakzeptable Maßnahmen eine Lösung sein. Manche Dinge sind falsch, weil sie das Gegenteil von der Lebensordnung sind, die Gott geschaffen hat. Und Frieden im Sinne der Bibel meint nicht eine passive Toleranz von Ungerechtigkeitsstrukturen. Wir lernen an den Beispielen der Bibel und an dem Beispiel der Hebammen, mit Konflikten und Spannungen umzugehen, anstatt zu erstarren, zu resignieren oder mit Gegengewalt zu reagieren. Wir können mit Hilfe der Hebammen lernen, bestehende Unrechtsverhältnisse zu verneinen und nach gewaltlosen Überwindungsmöglichkeiten zu suchen. Denn Gottesfurcht ist Handeln. Gottesfurcht ist Gottes Verehrung. Gottesfurcht ist Weisheit. Und Gottesfurcht ist Handeln. Zum Schluss können wir in der Bibel auch von dem Lohn der Gottesfurcht lesen. In Psalm 128, die Verse 1 und 4 steht, wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht. Siehe, so wird gesegnet sein der Mann, der den Herrn fürchtet. Gott segnet Gottes Furcht. In unserer Bibelstelle können wir davon lesen, wie Gott auf das Handeln der Hebammen regiert. Es steht, darum tat Gott den Hebammen Gutes, und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, gab er auch ihnen Nachkommen. Gott belohnt das mutige Handeln der beiden Frauen damit, dass er ihnen ihre eigenen Familien schenkt. Wahrscheinlich bekommt nicht jede gottesfürchtige Person direkt eine Familie geschenkt oder Nachwuchs geschenkt, aber diese Stelle zeigt, dass Gott es segnet, wenn wir ihn fürchten. Wahrscheinlich wurde das Handeln dieser Frauen zu ihrer Zeit kaum bekannt. Es ist unklar, ob sich dieser Mut der Hebammen rumgesprochen hat oder nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass niemand wirklich davon mitbekommen hat. Der Pharao wird es wahrscheinlich nicht weitererzählt haben. Dennoch ist es der Bibel wichtig, dass diese Geschichte erwähnt wird. Die Gottesfurcht und das Handeln der Frauen sollen uns zum Vorbild werden. Ziviler Ungehorsam muss nicht bedeuten, so bekannt wie Mahatma Gandhi, Rosa Parks oder Greta Thunberg zu werden. Besonders auch die kleinen Momente im Alltag, in denen wir auf dem rechten Lebensweg wandeln und uns an die Gebote Gottes halten und damit für die Gerechtigkeit Gottes einstehen, sind viel wert und ein Ausdruck von Gottes Furcht. Und der Autor von Sprüche fasst es so viel schöner zusammen, als ich es je könnte, weswegen ich ihm die letzten Worte dieser Predigt gönne. In Sprüche 2, 1 bis 13 lesen wir: Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, sodass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und du dein Herz der Einsicht zuneigst, ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Denn der Herr gibt Weisheit. Und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Er behütet die Rechttun und bewahrt den Weg seiner Getreuen. Dann wirst du verstehen Gerechtigkeit und Recht und Frömmigkeit und jeden guten Weg. Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten. Dich zu retten vor dem Weg der Bösen, vor den Leuten, die Falsches reden, die da verlassen die rechte Bahn und gehen finstere Wege. Amen.